Beim Studium der Sira, der Biografie des Propheten a.s., gehört selbstverständlich die Geschichte von seiner Geburt dazu. Denn wir wollen durch das Studieren seiner Sira, seiner Biografie, unsere Liebe zu ihm vermehren, größer werden lassen. Beziehungsweise wir wollen, dass Allah dadurch unsere Liebe zum Propheten a.s. größer macht. Denn der Prophet a.s. hat gesagt, La yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Keiner von euch ist richtig gläubig, ist wirklich gläubig, bis ich für ihn nicht lieber bin als sein Vater, sein Sohn und alle Menschen. Und dann wollen wir diese Sira, diese Biografie lernen, um uns ein Beispiel an ihm zu nehmen. Denn Allah sagt in Sure 33, Vers 21, لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Im Gesandten Allahs hatte ihr schon das beste Beispiel. Und dann wollen wir diese Sira lernen, um den Propheten Friede und Segen mit ihm zu verteidigen und die Religion besser zu lernen. Und alles an der Sira, alles am Leben des Propheten Friede und Segen mit ihm ist wichtig für uns. Allerdings ist es vielleicht für einige überraschend, dass die Geburt des Propheten, Friede und Segen mit ihm, für uns als Muslime weniger wichtig ist als viele andere Ereignisse in seinem Leben. Das ist vielleicht etwas überraschend, insbesondere für Christen, weil dort das Weihnachtsfest eines der wenigen Feste ist, worauf die Christen heutzutage noch einen großen Wert legen, wo die Kirchen an dem Tag voll sind. Und das ist ja angeblich die Geburt von Jesus, obwohl Jesus a.s. eigentlich nicht an diesem Tag geboren wurde. Allerdings, um das zu illustrieren, dass das eigentlich nicht so wichtig für uns ist, natürlich ist es wichtig, dass der Prophet geboren wurde, sonst hätte es ihn ja nicht gegeben. Das heißt, nicht, dass das jemand falsch versteht. Ich meine damit der Geburtstag selber und die Geburt selber, dieses Ereignis an sich, ja, ist nicht so wichtig wie andere Ereignisse in seinem Leben. Ein Beispiel dafür ist, dass Umar al-Khattab zur Zeit seines Kalifats, als er, das war ungefähr 2,5 Jahre, nachdem er Kalif war, da kam jemand zu ihm wegen einer geschäftlichen Angelegenheit, die im Schaban erledigt werden sollte oder erledigt sein sollte. Und dann fragte Umar al-Khattab, in welchem Schaban? In diesem Schaban? Im nächsten Schaban? Oder im Schaban davor? Welcher Schaban? Daraufhin wurde ihm bewusst, dass sie einen Anfangspunkt in ihrem Kalender brauchen. Man braucht einen Anfangspunkt im Kalender. Wo fangen wir an? Ja. Und Umar al-Khattab hat sich da mit anderen Sahabern beraten. Und es gab verschiedene Vorschläge. Ein Vorschlag war gewesen, man könnte ja den Anfangszeitpunkt für den Kalender anhand von den Christen übernehmen. Das wurde aber schnell verworfen. Warum? Weil wir eine eigenständige, als Muslime, eine eigenständige Umma sein wollen. Andere meinten die Geschichte der Perser. Daraufhin wurde erwidert, dass die Perser mit jedem König eine neue Zeitrechnung anfangen und das bringt auch nichts. Dann gab es den Vorschlag, den Tod des Propheten als den Maßstab zu nehmen, als den Beginn der Zeitrechnung. Daraufhin wurde aber gesagt, dass das eher ein trauriges Ereignis gewesen ist. Dann wurde erwähnt, die Geburt des Propheten. Und als Wahi angefangen hat. Ibn Hajar al-Asqalani sagt, diese zwei Sachen wurden verworfen, das heißt die Geburt und der Anfang vom Wahi. Warum? Weil die genauen Daten nicht bekannt sind. Es ist nicht genau bekannt, es war den Sahaba nicht genau der Tag bekannt, wo es dazu kam. Und übrigens wird gesagt, dass Ali derjenige war, der den Vorschlag hatte, die Hijra zu nehmen. Das heißt, die Auswanderung. So. Und dann haben sich die Sahaba auf die Auswanderung geeinigt. Warum? Warum ist das so wichtig, die Auswanderung? Weil das sozusagen der Anfang war, wo die Muslime einen eigenen Staat bekommen haben. Wo eine neue Periode angefangen hat. Und das deutet darauf hin, dass es im Islam darum geht, Tamkin zu bekommen. dass der Islam sichtbar wird, dass der Islam 100% zu praktizieren ist. Und hier möchte ich etwas sagen, zu den größten Pflichten gehört es nach Ibn Taymiyyah, dass sich die muslimischen Länder vereinen zu einem Kalifat. Ich rede nicht vom Kalifat, vom IS oder irgendwas, ich rede von einem richtigen islamischen Kalifat, wo der Kurde und der Türke und der Araber und der Bosnier und der Albaner und alle Muslime überall zu Hause sind, weil sie ein Teil dieses Landes sind, weil sie eine Gemeinschaft sind, denn Allah sagt im Koran, innamal mu'minuna ikhwa. Und wir als Muslime müssen einfach das Bewusstsein haben, dass das, wie wir momentan leben, eine unnatürliche Situation für Muslime ist. Die Muslime müssen vereinigt sein. Diese Grenzen, die wir heute haben, sind von denjenigen gemacht worden, gerade gezogen worden, die uns spalten wollten, Teile und Herrsche, ja, damit die Muslime schwach sind. Denn ein Sinn des Kalifats ist, dass man zusammengehört, dadurch mehr Menschen hat, die das Land verteidigen können, und dann werden ausländische Kräfte bzw. feindliche Mächte sich dreimal überlegen, ob sie irgendein Land angreifen, weil sie dann direkt wissen, dass sie mit allen Ländern direkt einen Konflikt haben. Deswegen gibt es auch die NATO. Die NATO ist genau aus diesem Drohpotenzial heraus gegründet worden, weil sich dann keiner traut, damit mit einem NATO-Bündnisstaat anzulegen. Das nur mal nebenbei, zumindest ist das ein Grund dafür. Ja? Jetzt, im Endeffekt kam es dazu, dass die Hijra gewählt wurde. Und jetzt könnte jemand fragen, warum denn der Muharram, wenn doch eigentlich die Hijra im Rabi al-Awwal war? Warum wurde dann der Muharram gewählt? Warum ausgerechnet der Muharram? Die Antwort ist, dass bei Bay'atul Aqaba Thani, das war in Dhul-Hijjah, 13 Jahre, hat der Prophet einen Treueschwur von den Medinesen abgenommen, über 70 Personen, dass sie ihn schützen. Und hier wurde also Ende dieses Jahres beschlossen, dass man die Auswanderung macht. Und dann kam der Neumond, Muharram, der erste Monat des neuen Jahres. Das heißt, die Absicht zur Hijra wurde hier schon, die Absicht zur Auswanderung nach Medina wurde vom Propheten Friede und Segen mit ihm schon gefasst. Deswegen ist der erste Muharram immer der neue Monat des neuen Jahres, da die Absicht zur Hijra schon gefasst wurde, auch wenn es zur Vollendung der Hijra, der Auswanderung des Propheten, erst im Rabi al-Awwal gekommen ist. So. Hier muss man etwas erwähnen, dass es bei dieser Hijra-Angelegenheit oder bei dem Anfang der Zeitrechnung, dass es ähnlich ist. Und das möchte ich auch, weil wir wollen hier nicht nur einfach Geschichten erzählen von der Sira. Das ist passiert, das ist passiert, das ist passiert, dass ich vorlese wie aus einem Buch, sondern wir wollen Lehren daraus ziehen. Es ist bei dem Anfang der Zeitrechnung bei den Muslimen ähnlich wie beim Adhan gewesen. Der Prophet a.s. hat beim Adhan, beim Gebetsruf gefragt, was können wir tun, um die Menschen zum Gebet zu rufen? Und einige haben vorgeschlagen eine Glocke, wie die Christen. Einige haben vorgeschlagen ein Horn, wie die Juden. Aber die Muslime haben sich etwas ausgewählt, was spezifisch für sie ist. Und so gibt es viele Dinge bei uns im Islam, die spezifisch für uns sind, die einen Zusammenhalt bringen sollen. Wir Muslime müssen zusammenhalten. Wie zum Beispiel die Kleidung, wie zum Beispiel die Gebetsrichtung, wie zum Beispiel die Gebete, wie zum Beispiel, dass man sich fünfmal am Tag in der Moschee trifft. Und das ist Pflicht für Männer, wenn sie den Adhan hören, weil das ein Gemeinschaftsgefühl stärkt. Das ist nicht einfach nur eine Regel, die einfach so erfunden wird. Okay. Der nächste Grund, warum die Geburt nicht so wichtig ist wie andere. Das ist, wie gesagt, die Geburt ist wichtig, das Leben des Propheten ist wichtig. Ich meine damit der Geburtstag, wann er genau geboren wurde. Der nächste Beweis dafür ist, dass man gar nicht genau weiß, wann er geboren wurde. Das heißt, es gibt verschiedene Meinungen. Es gibt einige ganz wenige Gelehrte, die glauben, er ist im Ramadan geboren, was allerdings falsch ist, ehrlich gesagt. Ich erwähne das nur, weil in der Geschichte, und gerade in der Sira, in dem Sira-Stadium ganz am Anfang, das heißt bis zum Anfang der Botschaft und bevor er geboren wurde und als er geboren wurde. Da gibt es viele Dinge, die nicht authentisch sind nach dem Maßstab der Muhaddithun. Auf jeden Fall, im Rabi al-Awwal gibt es 7 verschiedene Meinungen. Er ist definitiv an einem Montag geboren worden. Ja, der Prophet sagte, ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِي وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِي. Das ist ein Hadith in Sahih Muslim. An diesem Tag bin ich geboren worden, also an einem Montag, bin ich geboren worden und es wurde auf mich, wurde zu mir die Offenbarung abgesandt. Es gibt auch verschiedene Meinungen. 7 Meinungen im Rabi al-Awwal. 2., 8., 9., 2., 8., 9., 10., 12., 17. und 22. Rabi al-Awwal sind die Meinungen. Am stärksten vertreten ist der 12. Rabi al-Awwal. Warum? Weil das die Meinung von Muhammad ibn Ishaq ist. Und wir haben gesagt, dass Muhammad ibn Ishaq der größte Sira-Spezialist ist. Aber einige Muhakkikun, die das überprüft haben, wie zum Beispiel Mubarak Furi, die sagen, dass das kein Montag war, der 12. Rabi al-Awwal. Ja? Denn er ist geboren im Jahre 571. Ja? Sondern sie sagen, dass der 9. Rabi al-Awwal eigentlich der Tag ist, an dem er geboren wurde. Und dass das übereinstimmt mit dem 22. April 571. Der 22. April 571, das nur dazu. So. Warum sage ich jetzt, dass das zeigt, dass das nicht so wichtig ist? Warum? Weil wäre das so wichtig gewesen, wann er geboren worden wäre, dann hätten die Sahaba danach geforscht. Okay? So. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Was passierte genau? Es gibt erstmal Dinge, die davor passiert sind. Da wurde schon erwähnt, die Geschichte mit Ashabul Fil. Das heißt, die Mutter des Propheten ist schwanger, alayhi salatu wassalam, und Abraha kommt, um die Kaaba zu zerstören. Und auf eine wundersame Weise wird das Heer, übrigens wird gesagt 60.000 Soldaten von Abraha, zerstört. Von Vögeln, die 3 Steine haben. Die Geschichte wurde schon vorher erwähnt. Was wäre gewesen, wenn Abraha dazu in der Lage gewesen wäre, die Kaaba zu zerstören? Was wäre gewesen? Was wäre vielleicht passiert? Was gäbe es vielleicht für Kollateralschaden? Wo vielleicht der Prophet bei umgekommen wäre. Aber das zeigt, und das wird so interpretiert, dass hier der Prophet a.s.w. praktisch schon geschützt wurde. Und im Nachhinein kann er in seinem Prophetentum immer sagen, dass er im Jahr des Elefanten geboren wurde. Zweite Sache. Der Vater stirbt. Der Vater des Propheten ist nach der korrektesten Aussage der Geschichtswissenschaftler im Islam gestorben, bevor der Prophet Friede und Segen mit ihm geboren wurde. Der Vater hieß Abdullah. Er war auf einer Handelsreise nach Scham. Das ist heute das Gebiet von Syrien, Palästina, Jordanien, Libanon. Und auf dem Rückweg hat er bei seiner Verwandtschaft in Medina Halt gemacht, wurde krank. Er war zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt und ist gestorben. Das heißt, der Prophet, Frieden und Segen mit ihm, hat ihn nie richtig kennengelernt. Okay? So. Was ist die Weisheit hierhinter? Die erste Weisheit ist, dass der Prophet a.s.w. uns dadurch auch Geduld beibringt. Heutzutage stärkt das uns. Man sagt sich sofort, guck mal, wie der Prophet gelebt hat, a.s.w. Ja? Der hat es so schwer gehabt, sein Vater ist schon gestorben, bevor er geboren wurde, seine Mutter ist gestorben, als er 6 Jahre alt war. Zweite Sache, der Prophet, Frieden und Segen mit ihm, lernt dadurch Mitgefühl mit anderen Menschen zu haben. Das ist eine Erziehung. Die dritte Sache, man sieht hier jemanden, der von unten kommt, der praktisch mit seinem 6. Lebensjahr schon ein Vollweise ist, der es aber am Ende schafft, ein religiöser und politischer und militärischer Führer zu werden. Das zeigt dir, gebe niemals auf, egal wie schlecht deine Situation ist. Nächste Sache ist, dass die Hilfe von Allah gekommen ist. Weil im Endeffekt, was gibt es Schlimmeres für ein kleines Kind, als beide Elternteile zu verlieren? Und dann übernimmt der Opa Abdul Muttalib ihn, beziehungsweise Sheiba, ja, und er stirbt dann auch, als er 8 Jahre alt ist. Alle Leute, die ihn am Anfang unterstützt haben, alle gestorben. Das heißt, Der, der ihn wirklich aufzieht, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dann die nächste Sache ist, es ist etwas gegen die Materialisten. Heutzutage gibt es viele Leute, die ihn glauben, an Gott aufgeben, weil irgendetwas Schlechtes passiert ist. Ja, meine Katze ist gestorben. Ja, warum ist der reich und warum ist der arm? Warum passieren so viele schlechte Dinge? Hiermit sagt man, schau mal, der Prophet des Islams ist in so einer schlechten Situation aufgewachsen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, warum das so ist. Und die Antwort darauf ist, dass diesseits ist von Allah, vom allmächtigen Gott, nicht dazu erschaffen worden, um ein Ort der Belohnung zu sein, sondern um ein Ort der Probe zu sein. Wäre das diesseits ein Ort der Belohnung, dann gäbe es keinen, der gemütlicher und im größeren Luxus leben könnte, als der Prophet Mohammed, Friede und Segen mit ihm. Aber was sehen wir? Alle seine Kinder sind zu seinen Lebzeiten gestorben, außer ein Kind. Und seine Eltern sind gestorben. Und er hat in Armut gelebt. Und er musste Hunger leiden. Und er wurde verfolgt. Und er wurde mit Steinen beschmissen. Und er wurde angespuckt. Und am Ende seines Lebens, obwohl er Reichtum hätte haben können, lebt er in einer Lehmhütte, ja, wo nichts ist, außer eine Matratze aus Palmblättern und Palmzweigen, wo man, wenn er schläft, Spuren auf seinem Gesicht sieht, wo ein Maß Gerste ist und ein Behälter Wasser. Das war sein Leben. Das zeigt uns, Moment, wenn der Prophet, a.s. der beste Mensch war und er hat so gelebt, das zeigt uns, es geht hier in diesem Leben nicht um Materialismus. Okay, so. Das dazu. So. Dann, was noch vorher passiert ist, die Mutter hat in der Hochzeitsnacht mit Abdullah, also Amina bint Wahb, die Mutter des Propheten, a.s., hat sie ein Licht zwischen seinen Augen gesehen, was nachher weg gewesen ist. So. Dann, was passierte unmittelbar nach der Geburt oder während der Geburt und unmittelbar nach der Geburt? Wir haben gerade drei Dinge gesagt, die vorher passiert sind, vor der Geburt, jetzt unmittelbar nach oder während der Geburt. Es gibt hier zugegebenerweise viele unauthentische Geschichten, die nach Maßstab der Hadith-Gelehrten nicht authentisch sind. Aber ich werde einige Punkte erwähnen. Der erste Punkt ist authentisch. Der ist in Sunan Darimi und Sheikh Al-Albani sagt, dass diese Sache authentisch ist. Der Prophet sagte, Ra'at ummi, ka'annahu kharraja minha nurun adahat minhu kusur sham. Das heißt, meine Mutter, die hat gesehen bei meiner Geburt, wie Licht von ihr rauskam und hat die Schlösser, als wenn Licht aus ihr rauskam, was die Schlösser des Jemens erleuchtet hat. Das ist ein Zeichen. Dann wird gesagt, da gibt es viele Überlieferungen von, deswegen scheint das auch authentisch zu sein, dass er beschnitten zur Welt kam, dass seine Nabelschnur schon abgetrennt gewesen ist, dann, dass er sich auf seine Hände und auf seine Knie gestellt hat, während er rauskam, dann, dass das Haus voller Licht war, dann, das ist so aus, als wenn die Sterne näher kommen, dass auf einmal eine Stimme gehört wurde, also auf den Boden gelegt wurde, Yahramuk Allah möge, las ich die erbarmen, und dass im Palast von Kisra, also der Sassaniden, der Perser, 14 Balkone heruntergestürzt sind, und dass das Feuer der Perser, die Perser hatten ein Feuer, was sie angebetet haben, ja, dass dieses Feuer erlöscht wurde. Dieses Feuer wurde immer angehalten und immer am Brennen erhalten. Und als der Prophet a.s. geboren, ist das erlöscht. Und es gab noch einige Berichte davon, dass einige Kirchen eingestürzt sind. Aber wie gesagt, diese Aussagen sind nicht 100% authentisch, außer die erste Aussage, die ich erwähnt habe. Und dass er beschnitten zur Welt kam, da gibt es auch sehr, sehr viele Überlieferungen von. So, jetzt fragt man sich, warum diese Zeichen? Diese Zeichen auch als Beweis für das Prophetentum für diejenigen, die um ihn herum waren. Und man sieht zum Beispiel, dass viele von denen, die um ihn herum waren, wie zum Beispiel Baraka Ayman, die sich um ihn als kleines Kind gekümmert hat, eine abessinische Sklavin, später den Islam angenommen haben. Das heißt, es kam ein Zeichen hierdurch. Jetzt könnte jemand fragen, warum kriegen wir heute die Zeichen nicht? Wir sagen, wir haben in der heutigen Zeit genug Zeichen. Die ganze Schöpfung ist ein Zeichen, es gibt genügend Wunder. Und wer sich davon überzeugen will, der soll die entsprechenden Vorträge dazu anschauen, wie zum Beispiel hundertprozentiger Beweis, dass der Koran das Wort Gottes ist. Es gibt genug Zeichen. Aber derjenige, der die Botschaft nicht annimmt, nachdem ein Zeichen gekommen ist, dessen Bestrafung ist noch größer. Das wird zum Beispiel erwähnt in Suratul Ma'idah, als Jesus dazu aufgefordert wird, einen Tisch vom Himmel herabbringen zu lassen, dann wird erwidert, dass derjenige, der danach nicht glaubt, eine besonders heftige Strafe erleiden wird. So. Jetzt, was passiert danach? Die Hebamme war übrigens Shema, die Mutter von Abdurrahman ibn Auf. Das heißt, diese Sahaba waren schon von vornherein mit dem Propheten Friede und Segen, mit ihm eng verbunden. Es gab immer eine Gemeinschaft. Und daraus lernen wir, liebe Geschwister, wir müssen eine Gemeinschaft sein. Wir müssen ein Team sein. Und deswegen gebe ich euch auch an dieser Stelle als Lehrer aus dieser Sira-Geschichte den Tipp, dass ihr zusammenzieht, ins selbe Wohngebiet, dass ihr Dinge gemeinsam unternimmt, das ist sehr, sehr wichtig. Okay, so, dann. Abdul Muttalib gibt ihm den Namen Mohammed. Das heißt, sein Opa Abdul Muttalib, der sozusagen der Führer der Banu Hashim und damit der Führer der Quraysh ist, gibt ihm den Namen Mohammed. Und daraufhin sagt er, als er gefragt wird, warum er den Namen Mohammed gibt, und es gibt eine andere Überlieferung, die sagt, dass Amina, die Mutter des Propheten, jemand im Traum gehört hat, der ihr gesagt hat, sie soll ihn Mohammed nennen. Aber das kann man auch beides übereinstimmen, dass sie beide übereingestimmt haben in ihrer Meinung. Im Endeffekt hat Abdul Muttalib, der Opa, ihm den Namen gegeben. Und er sagte, Inni le arju an yahmadahu alul ardi wa an yahmadu alul sama. Das heißt, er hat ihm den Namen gegeben, damit er gelobt wird von denen, die den Himmel bewohnen und von denen, die die Erde bewohnen. Und dieser Name ist praktisch in Erfüllung gegangen, denn es gibt keinen Namen, der so sehr gelobt wird, wie der Name des Propheten Mohammed, Friede und Segen mit ihm. Nicht nur von den Engeln. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Wahrlich Allah und die Malaika, das heißt die Bewohner des Himmels, machen Salawat auf den Propheten alayhi salatu wasalam, Frieden und Segen wünsche. Das heißt, dass Allah unter den Engeln ihn mit Lob erwähnt. Thana alayhi. So, und auf der Welt, zu jeder Sekunde auf der Welt, damit meine ich die Erde, gibt es irgendwo einen Adhan, wo gesagt wird, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. In jeder Sekunde gibt es irgendwo ein Minarett, das erwähnt, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Und welchen größeren Lob gibt es, als Gesandter Allahs zu sein? Und übrigens, sagen dann die Muslime, sagen danach, Allahumma rabba hadhi da'wati tamati, diese Dua, und sie sagen, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, machen ihre Salawat über den Propheten, also Frieden und Segenswünsche. Das heißt, sie bitten Allah, ihn unter den Himmelbewohnern zu loben. Ja, so. Das heißt, das ist hier, dieser Name ist so schon in Erfüllung gegangen und der Prophet hat noch mehrere andere Namen. Übrigens, der Name Mohammed, den gab es zur damaligen Zeit sehr selten auf der arabischen Halbinsel, nur vereinzelt. Manche Gelehrte sagen, den gab es gar nicht. Aber das scheint, wenn man das genau betrachtet, nicht richtig zu sein. Es gab sehr vereinzelt und die, die diesen Namen vereinzelt erwählt haben, haben ihn gewählt, weil sie von den Juden gehört haben, dass es einen Propheten der Endzeit geben wird, der Mohammed heißt. Ein anderer Name von ihm ist zum Beispiel Ahmed. Mohammed ist der gelobt wird und Ahmed ist derjenige, der lobt. Das heißt, er lobt Allah subhanahu wa ta'ala überschwänglich und besonders viel. Und das ist der Name, der von Isa alayhi salatu wasalam vorausgesagt wird. Dann gibt es noch andere Namen, wie zum Beispiel in Sahih Muslim erwähnt wird, Inna li asma'un anna Muhammadun wa anna Ahmadun wa anna al-Mahi yamhullah bil kufr wa anna al-Hashir yuhshar nasa ala qadamaya wa anna al-Aqib ladhi la nabiyya ba'da. Ja, dass er auch noch Mahi heißt, das ist der den Kufr auslöscht. und Hashir, das heißt unter dessen Füßen die Menschen jüngsten Tag erweckt werden, und Al-Aqib, das heißt, nachdem kein anderer neuer Prophet erweckt wird. Isa wird nur zurückkehren, aber er wird nicht neu erweckt. Jetzt gibt es eine Frage. Es kam Licht von Amin heraus. Es gibt leider einige Gruppen im Islam, die übertreiben und sagen dann, Mohammed sei aus Licht erschaffen. Diese Antwort ist falsch. Ja, es stimmt. Allah wird im Koran auch, der Prophet Mohammed wird im Koran auch als Licht beschrieben. Aber das ist metaphorisch zu verstehen, dass er ein Licht ist, wodurch Leute rechtgeleitet werden. Aber er ist ein Mensch. Und ein Mensch ist nicht aus Licht erschaffen worden. Sondern Engel sind aus Licht erschaffen worden. Und er ist kein Engel. Allah sagt in Surah 18, Vers 110, Kul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahad. Sprich, ich bin ein Mensch wie ihr. Aber jetzt kommt der Unterschied. Mir ist offenbart worden, das heißt, er ist ein Prophet, er ist ein Gesandter, dass euer Gott wahrlich ein einziger Gott ist. Also ein einziger, der anbetungswürdig ist. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِكَاءَ رَبِّي فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّي أَحَدًا. So soll derjenige, der auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, ja, niemanden ihm im Gottesdienst beigesellen. Der soll Gutes tun und niemand ihm im Gottesdienst beigesetzt. So, jetzt kommen einige Fragen. Sollte man den Geburtstag des Propheten feiern? Ich will da ganz kurz drauf eingehen. Erstens, wer den Geburtstag des Propheten feiert, ist auch unser Bruder. Aber warum sind wir dagegen? Und es gibt einige große Gelehrte, die dieser Meinung waren, dass man das machen kann, aber andere große Gelehrte, die das sehen, dass man das nicht tun soll, und das ist für uns die korrekte Meinung. Warum? Es kommt jemand und sagt, ja, liebst du den Propheten nicht, dass du keinen Geburtstag feierst? Dann sagen wir, Leute, die ihn mehr geliebt haben als du, wie zum Beispiel Ali, wie zum Beispiel Abu Bakr, wie zum Beispiel Omar, wie zum Beispiel Uthman und die ganzen Sahaba, haben den Geburtstag nicht gefeiert und die haben ihn mehr geliebt. Und am besten liebt man den Propheten, indem man ihm folgt, und man folgt ihm, indem man denen folgt, die ihm gefolgt sind. Das sind die Sahaba von ihm. Ja, und diese Geschichte vom Geburtstagfeier des Propheten ist erst ca. 400 Jahre später von den Fatimiden, eine Kuffergruppe, die sagt, Allah ist, gibt es, aber es gibt ihn nicht, er ist hörend und nicht hörend, er ist nicht hörend und nicht hörend, das heißt, Leute, die totalen Schwachsinn aus ihrer Philosophie heraus erzählt haben und die laut Razali die schlimmsten Kuffar sind, ja, das sind die Leute, die diesen Schwachsinn erfunden haben. Ja, so, Punkt. So. Dann sagte der Prophet, als er nach Medina kam und die Menschen in Medina ein Fest halten, und das ist ein authentischer Hadith, Abdallakumullahu bihima Eidul Adha wa Eidul Fitr. Okay, mein Gott. Allah hat euch bessere Feste dafür gegeben. Das heißt, wir haben zwei Feste, Eidul Adha und Eidul Fitr. Das heißt, der Prophet sagt ganz klar, dass wir keine anderen Feste haben. Und wer dann ein anderes Fest erfindet, der erfindet etwas gegen den Propheten, weil der Prophet ganz klar in dem Hadith sagt, wir haben nur diese Feste. Dann sehen das diejenigen, die das machen, als eine Art von Ibadah, und eine neue Ibadah zu erfinden, ist eine Bidah. Damit sagt man aus, dass der Prophet uns nicht alles gelehrt hat, was uns Allah näher bringt. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, der Prophet wurde ja montags geboren, hat an einem Montag gefastet. Dann sagen wir, okay, dann faste am Montag. Kein Problem. Aber der Prophet hat nicht am Montag gefastet, weil er damit seinen Geburtstag gefeiert hat. Und deswegen solltest du montags fasten, weil der Prophet, a.s.w., montags gefastet hat. So. Jetzt kommt die Frage, sollte man überhaupt Geburtstage feiern? Und hier würde ich jedem den Vorschlag geben, wirklich die Ohren zu spitzen. Woher kommt das überhaupt mit dem Geburtstag feiern? Kommt das von den Christen? Nein, es kommt eigentlich von den Heiden. Die ersten 300 Jahre wurden unter den Christen kein Weihnachten gefeiert. Das ist ein heidnischer Brauch und das wurde als heidnisches Fest gesehen. Weil die Heiden geglaubt haben, dass an diesem Tag, wo man geboren ist, dass man besonders anfällig ist, verletzt zu werden von bösen Geistern. Deswegen haben sie Kerzen aufgestellt und dann ausgezündet, weil sie geglaubt haben, dadurch werden sie vor bösen Geistern geschützt. Das ist Geburtstag. Und weil sie geglaubt haben, dass sie damit wieder die Kräfte der Natur besiegt haben und haben das praktisch gefeiert. So. Das sind alles heidnische Feste, die nichts mit Islam zu tun haben, nichts mit dem Urchristentum zu tun haben. Und was machen wir? Wir machen das, was andere Leute schon vorher falsch gemacht haben. Deswegen sollten wir die Religion und unser Verhalten reinhalten und überhaupt von Geburtstagen jeglicher Art fernhalten.